ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Pandemiepolitik geschieht nach einem mittlerweile schon eingespielten Drehbuch. Die Bundeskanzlerin beschließt mit den Länderchefinnen und Chefs neue Regeln im Kampf gegen das Virus und muss am nächsten Tag in den Bundestag, um dort das bereits Beschlossene zu verteidigen. Dabei hätten sich viele das einmal andersherum gewünscht, dass nämlich erst im Parlament diskutiert wird und danach dann mit den Ländern. Dass die doch eigentlich die Gesetze machen sollen, vorher nicht ausreichend mitreden konnten, war heute nicht die einzige Kritik. Und sie kam übrigens auch nicht nur von der Opposition. Claudia Kornmeier.
Ein paar Zwischenrufe und Schwätzchen nebenbei. Die Stimmung lange nicht so aufgeheizt wie in der vergangenen Woche bei der Debatte rund um das Infektionsschutzgesetz. Fast ungestört kann die Kanzlerin die neu vereinbarten Corona-Maßnahmen verteidigen.
Sie waren unausweichlich, weil die Gesundheitsämter in weiten Teilen unseres Landes trotz personeller Verstärkung und Unterstützung durch Bund und Länder nicht mehr ausreichend in der Lage waren, die Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen und die Ausbreitung des Virus einzudämmen.
Unwidersprochen bleibt das nicht. Und der Widerspruch kommt sogar von den eigenen Parteikollegen.
Ich hätte mir gerne konsequentere Maßnahmen gewünscht. Konsequentere Maßnahmen, weil nämlich eins auch richtig ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieses scheibchenweise immer einen draufsetzen, das zermürbt uns doch alle.
Herr Brinkhaus, ich gebe Ihnen ja recht. Wir brauchen einen Stufenplan. Wir brauchen eine Hotspot-Strategie. Und das ist viel zu wenig, was da beschlossen worden ist. Das alles ist wieder viel zu sehr auf Sicht fahren. Das ist viel zu wenig Planbarkeit und Vorausschau. Und wenn Sie das alles so beschreiben, dann bieten wir Ihnen an. Dann beschließen wir es doch hier im Parlament.
Bisher hat das Parlament den groben Rahmen für die Corona-Maßnahmen beschlossen. Nun mahnen die Abgeordneten an. Eigentlich hätten sie auch bei den finanziellen Hilfen das Sagen.
Es gibt einen Bereich, Frau Bundeskanzlerin, und das gilt auch an die Bank der Länder, der ist nicht in Ordnung. Dass dort finanzielle Beschlüsse getroffen werden, ohne den Bundestag zu konsultieren. Das Haushalts- und Budgetrecht hat der Deutsche Bundestag. Und ich frage mich, auf welcher Rechtsgrundlage dort entschieden wird, dass Hilfen verlängert werden.
Ich freue mich ja, dass Herr Brinkhaus darauf hingewiesen hat, dass hier im Parlament die Hoheit über Finanzentscheidungen ist. Das kann nicht mal so eben nebenbei passieren.
Überhaupt fordert die Opposition mehr Entscheidungen durch das Parlament. Nicht nur, wenn es ums Geld geht. Die AfD spricht sogar von einem undemokratischen Geist. Die Corona-Maßnahmen seien widersprüchlich und von zweifelhaftem Nutzen.
Das Parlament ist auch weiterhin Zaungast. Wieder hat also eine von der Verfassung nicht vorgesehene Kungelrunde aus Kanzleramt und Ministerpräsidenten im virtuellen Hinterzimmer getagt. Und wieder hat diese Runde Beschlüsse ausgehandelt, die tief in das Leben und in die Rechte von Bürgern und Unternehmen eingreifen.
Es sind Beschlüsse, die nach der Prognose der Kanzlerin Bürger und Unternehmen sogar noch länger als derzeit geplant einschränken werden.
Und in Berlin begrüße ich jetzt die Fraktionsvorsitzende der größten Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, der AfD, Alice Weidel. Guten Abend, Frau Weidel.
Guten Abend, Frau Miozka.
Ja, es ist immer eine Abwägung zwischen Wirtschaft schützen und Menschenleben retten. Was würden Sie tun, um noch mehr Todesfälle und überlastete Kliniken zu verhindern?
Ja, da haben Sie schon recht. Es sind schwierige Abwägungsfragen, die wir uns stellen müssen. Und es gilt vor allen Dingen, die Risikogruppen zu schützen. Und wir halten, und daraus haben wir nie ein Geheimnis gemacht, den Lockdown oder die Methodik des Lockdowns für völlig falsch. Sie legen die Wirtschaft lahm, sie bestrafen die Gastronomie, den Einzelhandel, also eigentlich auch die Wirtschaftszweige, die alles richtig gemacht haben, die nicht wenig investiert haben, um Hygienekonzepte umzusetzen. Und gerade die Leute werden, obwohl sie alles richtig gemacht haben, abgestraft.
Aber es ist ja in Deutschland kein totaler Lockdown, ne? Und wir sehen ja, was in Ländern passiert, in denen der Staat sich deutlicher zurückhält oder auch zu spät reagiert, wie in den USA. Da gibt es jetzt mehr als 260.000 Tote. Glauben Sie, dass so ein Staat seiner Verantwortung gerecht wird?
Sie müssen auf jeden Fall differenzieren. Und wir müssen uns Grundsatzpapiere anschauen. Beispielsweise ist vor einigen Wochen ein Grundsatzpapier von Virologen und von ärztlichen Vereinigungen erschienen, die den zweiten Lockdown für völlig falsch erklären und stattdessen auf den Schutz von schutzwürdigen Risikogruppen setzen.
Aber da wir haben, Frau Weide, wir haben 27 Millionen schutzbedürftige Menschen in Deutschland. Wie wollen Sie die alle schützen?
Sie sagen es. Aber genau diese Personen müssen geschützt werden. Es kann nicht sein, dass wir mit halbgaren Konzepten, beispielsweise, dass die Normalbevölkerung mit gebrauchten Masken in U-Bahnen und Bussen eingepfercht werden, aber auch gleichzeitig die Restaurants und Hotels schließen müssen, obwohl sie die Abstandsregelung einhalten. Diese Maßnahmen sind völlig inkonsistent. Und stattdessen muss man eben die Risikogruppen, ältere Menschen, Herz-Kreislauf-Patienten und auch das medizinische Personal, darauf habe ich bereits im März hingewiesen, ausreichend schützen mit Schutzkleidung, mit Atemschutzmasken. Das hätte schon längst passieren müssen. Die Pläne der Bundesregierung lagen ja schon vor, seit 2012, 2013. Und es wurde nichts präventiv getan. Und man hat viel zu spät gehandelt. Und als man gehandelt hat, hat man völlig überrissen mit einem überstürzten Lockdown. Und jetzt haben wir ja auch das Problem, dass die gesamten Kriterien nicht transparent gemacht werden. Dabei muss es doch eine Informationspolitik für die Bevölkerung sein, die die Kriterien, die Entscheidungskriterien transparent erklärt und nachvollziehbar macht. Und das hat die Bundesregierung bis heute nicht getan.
Ich würde gerne wissen, wie transparent Ihre Partei ist. Zu Beginn der Pandemie warfen Sie der Regierung vor, Covid zu verharmlosen. Noch im März forderten Sie die Einstellung des öffentlichen Lebens mit Grenzschließungen. Jetzt, nachdem die Zahlen dramatisch gestiegen sind, soll sich der Staat zurückhalten mit Einschränkungen. Das müssen Sie mir erklären.
Das kann ich Ihnen ganz einfach erklären. Sie haben gerade meine Rede auch im März erwähnt. Ich habe ganz klar gesagt, präventiv zu handeln mit Fieberkontrollen an Flughäfen, mit Grenzkontrollen bei Einreise, vor allen Dingen bei Flughäfen. Dafür wurde ich noch an meiner Rede auch ausgelacht. Und dann plötzlich zwei Wochen später wurde dann komplett überrissen und alles zugemacht. Ich habe auch ganz klar gefordert, dass medizinisches Personal geschützt werden muss mit ausreichender Schutzkleidung. Wir hatten ja damals, darauf habe ich gerade eben hingewiesen, die Situation, dass nicht vorgesorgt wurde. Da wurde noch ordentlich Karneval gefeiert. Dann ist man rausgegangen und hat gesagt, also Hände waschen reicht. Und dann eine komplette Schubumkehr, die völlig inkonsistent ist und wirklich weite Wirtschaftszweige lahmlegt und Millionen von Menschen in eine Kurzarbeit reindrängt, die niemand mehr finanzieren kann. Wir müssen uns auch die Frage stellen, wer soll das alles finanzieren und wo soll das Geld eigentlich noch herkommen, wenn hier alles per se von Staatsseite ausgeschaltet wird? Diese Bundesregierung schaltet die Marktwirtschaft aus.
Ihre Partei protestiert, Frau Weidel, gegen die Politik, nicht nur im Bundestag, aber auch auf der Straße bei den sogenannten Querdenker-Demos. Dass da etliche rechtsextreme Gruppen, Reichsbürger, Identitäre mitlaufen, ist Ihnen dabei wohl?
Also ich wäre grundsätzlich vorsichtig, diese wichtige Bewegung der Querdenker über einen Kamm zu scheren und dort auch in die rechte Ecke reinzustellen. Also man kann nicht hingehen und sagen, nur weil uns die Meinung nicht passt, weil sie nicht regierungskonform ist, stellen wir sie in die rechte Ecke. Ich halte das auch für ziemlich weit hergeholt. Ich weiß nicht, ob Sie mal auf so einer Querdenker-Demo waren. Das sind völlig normale Leute, friedfertige Leute, die im Übrigen auch in der Population letzte Woche vom Reichstag auch demonstriert haben gegen dieses furchtbare Bevölkerungsschutzgesetz, was ja so genannt wird, was aus meiner Sicht der größte Verfassungsbruch ist, Notstandsregelungen auch durchzusetzen, die dann eben mit Wasserwerfern und Polizeigewalt aufgerieben wurden.
Frau Weidel,
und ich finde
Demos,
das völlig falsch.
Diese Demos werden unter anderem von der Neonazi-Partei Dritter Weg und von der NPD angemeldet und mehr und mehr auch von denen dominiert. Also jetzt zu sagen, das sind eigentlich ganz andere Leute, das stimmt nicht.
Ich halte das für absolut weit hergeholt, dass Sie die Leute, die vor dem Reichstag demonstriert haben, letzten Mittwoch, mit irgendwelchen NPD-Lern gleichsetzen. Das tun Sie gerade. Und ich halte das für völlig falsch, die Leute so zu diffamieren.
Ich setze Sie nicht gleich. Ich sage nur, es werden diese Demonstrationen, das wissen Sie auch, unter anderem von der NPD.
Nee, das weiß ich nicht. Das behaupten Sie, ohne es nachzuweisen.
Dann sage ich Ihnen das jetzt. Doch, rechtsextreme Parteien und Gruppen melden diese Demos an und dominieren diese Bewegung mittlerweile auch. Das war die Frage.
Und ich habe Ihnen gesagt, ob Sie schon mal auf einer Querdenker-Demo gewesen sind und sich da mal die Leute angeschaut haben.
Sie sind weit ab.
davon, rechtsextrem zu sein. Ja, natürlich bin ich da schon mal drüber gelaufen und habe mich auch mit den Leuten unterhalten. Das ist auch mein parlamentarischer Auftrag, mich mit den Leuten auseinanderzusetzen, die Sorge tragen. Und ich würde mir wünschen, dass andere Fraktionen, andere Politiker, vor allen Dingen der Regierungsparteien, dort auch mal sich mit den Leuten unterhalten würden.
Frau Weidel, Sie klagen ja gegen die Maskenpflicht im Bundestag. Wir haben es schon angesprochen. Warum denn eigentlich? Weil die AfD, so legen es die Umfragen nahe, über diese Pandemie fast unsichtbar geworden ist?
Wir sind gar nicht unsichtbar geworden. Also wir haben eine hohe Visibilität, aber wie das einfach so ist, wir werden...
Sie sind bei 10% in den Umfragen.
Ja,
das meine ich natürlich.
Wie bitte, wie viel? Also es kommt ja immer auf die Umfrage an. Aber wir sind das eigentlich schon als AfD gewohnt, dass wir nirgendwo wiedergespiegelt werden. Weder in Talkshows noch irgendwo sind wir ja gar nicht mehr vertreten. Das, obwohl Sie, wie Sie auch richtig gesagt haben, wie die größte Oppositionspartei sind. Aber das ist ein Phänomen, da muss sich auch der öffentliche Rundfunk fragen, was eigentlich der Rundfunkauftrag ist.
Hier haben Sie ja heute Abend Antworten geliefert. Ich durfte Fragen stellen. Vielen Dank dafür, Alice Weidel, für das Gespräch.
Dankeschön, Frau Mjotzka.
Und dieses Gespräch mussten wir aufzeichnen. Für Sie ist dieses Jahr gelaufen. Die Restaurant- und Kaffeebesitzer werden auch im Dezember nicht mehr öffnen. Und der Einzelhandel darf nun viel weniger Kunden in die Läden lassen. Was bedeuten die neuen Quadratmeterbegrenzungen für die Händler, die doch eigentlich jetzt das wichtigste Geschäft des Jahres machen wollten? Jan Koch und Nicole Konert haben sich umgehört.
Alle Jahre wieder putzt sich nicht nur Bonns Innenstadt weihnachtlich heraus, lädt zum Geschenkekauf. Schmuck zum Beispiel, wie der von Juwelier Yannis Vassiliou. Sein Geschäft aber läuft nicht mehr. Corona-bedingt steht für ihn fest, nach 50 Jahren ist es das letzte Weihnachtsgeschäft.
Corona beschleunigt, würde ich sagen. Also ich hatte vor, in etwa 2 Jahren zu schließen, 2 bis 3 Jahren. Und ich habe das jetzt beschleunigt.
Vor allem November, Dezember wären wichtige Monate gewesen. Dann machen Juweliere, Buch- und Spielwarenläden 1/5 ihres Jahresumsatzes.
Damit gehen wir mit dem höheren Umsatz des Weihnachtsgeschäftes gehen wir in dem neuen Jahr. Und das ist unsere Pufferzone. Und die werden wir wahrscheinlich in diesem Jahr nicht haben.
Schon jetzt kommen weniger Kunden. Durch die neuen Corona-Regeln könnte sich die Lage verschärfen. Bis zu einer Ladenfläche von 800 Quadratmetern gilt eine Person auf 10 Quadratmetern. Über 800 Quadratmetern dann eine Person auf 20 Quadratmetern. Wie in diesem großen Bonner Sportgeschäft. Kunden haben hier derzeit genug Platz und Abstand voneinander, wenn mal einer kommt.
100 Leute dürfen rein, was wir aber auch sowieso nicht, also in den letzten Wochen nicht erreicht haben, dadurch, dass halt eben so wenig los ist in der Stadt generell.
Laut Handelsverband Deutschland ist der Umsatz im November bisher im Vergleich zum Vorjahr um gut ein Drittel zurückgegangen. Handelsverbände fordern Ausgleichszahlungen, weitere finanzielle Unterstützungen, denn richtig planen könne kein Einzelhändler mehr.
Wir haben natürlich Ware vorgeordert, gerade im Skibereich, die ganzen Skier. Es läuft keiner Ski jetzt in der Zeit und da bleiben wir jetzt natürlich drauf sitzen auf der Ware und kriegen die nur schwer oder eigentlich gar nicht weg.
Ein paar Läden weiter. Puppen, Teddys, Weihnachtsgeschenke. 12 Personen dürfen hier gerade laut Quadratmeterregelung gleichzeitig einkaufen.
Ich halte es tatsächlich für eine gute Maßnahme, weil bei uns ist es gerade auch so, dass natürlich bestimmte Ecken verwinkelt sind, beziehungsweise dadurch, dass zum Beispiel die Leitern so stehen, die Gänge auch mitunter ein bisschen schmaler sind.
Es gäbe ausreichend Kundschaft. Eltern kämen gerne mit ihren Kindern.
Ich persönlich bin halt eher der Mensch, Sorgen soll man sich dann machen, wenn es soweit ist.
Konstruktiv versuchen auch sie zu sein. Einige Kölner Kneipen tun sich zusammen, bieten eine Glühweintour an. Optimismus trotz schlechter Aussichten. Jedem 6. Hotel- und Restaurantbetrieb droht deutschlandweit die Insolvenz.
Wir sind jetzt auch finanziell wegen den noch nicht fließenden Novemberhilfen auch nicht so üppig aufgestellt, dass wir uns ausruhen können. Wir müssen was tun und das ist eine wunderschöne Art und Weise.
Reine Kreativität werde sie aber kaum retten. Gastronomie und Einzelhandel hoffen nun auf das kommende Jahr.
Zu den Corona-Beschlüssen und ihren Folgen für die Unternehmen hat Holger Ohmstedt, Wirtschaftsexperte des Norddeutschen Rundfunks, diese Meinung.
Morgen wird für viele Einzelhändler in Deutschland ein bitterer Tag. Statt magischem Black Friday steht ihnen ein rabenschwarzer Freitag bevor. Statt Rekordumsätzen weniger Kunden in den Innenstädten. Jeder zweite Weihnachtseinkäufer hat Sorge, sich in Fußgängerzonen oder Geschäften anzustecken. Und warum überhaupt in die Stadt fahren, wenn Weihnachtsmärkte abgesagt und Gaststätten zu sind? Das sind doch die Publikumsmagneten. Der stationäre Einzelhandel hat sich den inoffiziellen Start des Weihnachtsgeschäftes anders vorgestellt. Kaufhäuser und Modeketten hatten schon vor Corona massive Schwierigkeiten. Ein maues Weihnachtsgeschäft könnte ihnen den Rest geben. Jeden Tag wird es schwieriger, ohne eigenes Online-Angebot zu überleben. Und Kunden, die jetzt erstmals die Erfahrung machen, dass Einkaufen per Mausklick ja gut funktioniert, werden sich auch nach der Pandemie nicht wieder schlechter Luft und Dudelmusik im Kaufhaus aussetzen. Damit verschärft Corona nicht nur den Überlebenskampf der Läden, sondern auch den unserer Innenstädte. Die sind schließlich nicht nur zum Einkaufen da, sondern auch Orte der Begegnung. Und dafür sind liebenswerte Geschäfte, die unsere Städte lebenswert machen, wichtiger als Schnäppchenangebote und Rabattschlachten am Black Friday.
Die Meinung von Holger Ohmstedt. Und wir bleiben in der Wirtschaft und werfen einen Blick auf den größten Bilanzskandal der bundesdeutschen Geschichte. Es kommt nur sehr langsam Licht ins Dunkel der undurchsichtigen Machenschaften des tief gefallenen Börsenlieblings Wirecard. Wie konnte es gelingen, über Jahre hinweg gigantische Umsatz- und Gewinnzahlen frei zu erfinden, ohne dass jemand einschritt? Haben Politik und Justiz zu lange weggesehen, und zwar auch bei schmutzigen Geldwäschegeschäften, bei denen die Mafia offenbar auf die Mithilfe von Wirecard zählte? Markus Schmidt.
Staatsanwalt Bombardieri jagt die kalabrische Mafia, die 'Ndrangheta. Er ist der Spur des schmutzigen Geldes gefolgt und hat deshalb schon seit 2015 Rechtshilfeersuchen nach Deutschland gestellt. Der Grund: in Online-Casinos und Wettfirmen mit Sitz auf Malta hat die 'Ndrangheta Drogengelder platziert, sauber gewaschen und auf Konten in Europa verteilen lassen. Und hat dabei offenbar auch die Wirecard-Bank benutzt. Es ist sicher, dass diese Bank bei mehreren Unternehmen im Spiel war, die in illegale Verabredungen mit der 'Ndrangheta verstrickt waren. Wir haben keine Beweise, dass die Bank davon wusste. Wirecard mit Sitz in Aschheim bei München, Dienstleister der Mafia. Die Wirecard-Bank äußert sich dazu auf Anfrage nicht. Wirecard habe in Sachen Rechtshilfe 'Ndrangheta vorbildlich kooperiert, heißt es bei der zuständigen Staatsanwaltschaft München I. Es habe deshalb keinen Grund gegeben, gegen die Bank zu ermitteln. Der Journalist McCrum als Zeuge im Untersuchungsausschuss. Er hatte als einer der ersten über die 'Ndrangheta-Spur und Bilanzmanipulation bei Wirecard geschrieben. Die Staatsanwaltschaft München I hatte deshalb ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eröffnet, wegen des Verdachtes der Marktmanipulation durch irreführende Angaben. Der Aufklärer wurde zum Beklagten, das Verfahren ist inzwischen eingestellt.
Die Staatsanwaltschaft in München hat ihn über ein Jahr lang verfolgt, hat ihn fast um seine Reputation gebracht.
Wirecards Geschäftsmodell fußt zu einem Gutteil auf der Abwicklung des Zahlungsverkehrs im Online-Geschäft mit Pornografie, Glücksspiel und Sportwetten. Ein Milliardenmarkt, chronisch anfällig für Geldwäsche. Für den Vorsitzenden im Bayerischen Innenausschuss Runge war das Unternehmen schon seit langem eine Betrugsveranstaltung, wie er es nennt. Völlig unverständlich sei es für ihn, dass die Staatsanwaltschaft München I trotz belastbarer Hinweise über lange Jahre offenbar nur unzureichend ermittelt habe.
Entweder waren da einige der Leute eingekauft, was ich nicht hoffe, oder aber es gab Druck von oben. Die Staatsanwaltschaft in Bayern ist ja weisungsgebunden.
Schwere Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft nennt sie auf Anfrage befremdlich. Eine Einflussnahme habe es nicht gegeben. Verschiedene Verfahren würden hier undifferenziert zusammengeworfen. Belegt ist, Wirecard verfügte anscheinend über direkte Kontakte in höhere politische Kreise in Bayern. Unter anderem vermittelt von Waldemar Kindler, Landespolizeipräsident AD. Er initiierte für Wirecard 2018 ein Treffen im Bayerischen Landeskriminalamt mit den Geldwäscheermittlern, zu einem Zeitpunkt, als gleichzeitig ein Vorermittlungsverfahren wegen Geldwäsche gegen das Unternehmen lief.
Also es kann einfach nicht angehen, wenn auf der einen Seite zumindest angegeben wird, es würde ermittelt werden, und auf der anderen Seite gibt es dann derartige klandestine Treffen im Bayerischen Landeskriminalamt.
Und auch dieses Verfahren, Verdacht auf Beihilfe zum illegalen Glücksspiel, wurde von München I eingestellt. Die Wirecard-Bank, so schreibt die Landesregierung, habe im Bereich Online-Glücksspiel ihre Geschäftsprozesse angepasst. Die auf Wirtschaftskriminalität spezialisierte Staatsanwaltschaft Frankfurt sieht das aktuell ganz anders. Sie will sich nun die Wirecard-Bank in diesem Geschäftsfeld ganz genau vornehmen.
Nun, da geht es um Beihilfe zur Veranstaltung vom unerlaubten Glücksspiel. Wer eine solche Zahlung abwickelt und weiß, dass sie dem illegalen Glücksspiel dient, der macht sich strafbar.
Hatte die Wirecard AG offenbar allzu lange Schutzengel in Politik und Justiz? Markus Braun, bis Juni Wirecard-Chef und inzwischen in Untersuchungshaft, schweigt auch dazu beharrlich.
Kriminell ist das ja auch, allerdings ist das ein ganz anderer Spielort. Und das, was sich gerade in Berlin abspielt, hat mit dem Gangster-Charme aus Serien wie Four Blocks nichts zu tun. Es geht um Großfamilien, deren Mitglieder, nicht alle wohlbemerkt, Drogenhandel betreiben und auf deren Konto Einbrüche gehen, Raubüberfälle und Schutzgelderpressungen, übrigens in genau abgesteckten Revieren. Und wenn ein Clan es wagt, in das Revier eines anderen einzudringen, dann geschieht das, was Berlin in den vergangenen Wochen erleben musste. Über einen gewalttätigen Machtkampf zweier Clans, die nach ihren eigenen Regeln und Gesetzen leben, mitten in Deutschland, André Katschall und Adrian Batocha.
Eine Szene ein bisschen wie aus einem Mafiafilm. Dieses Foto zeigt einen sogenannten Friedensgipfel in Berlin zwischen arabischen und tschetschenischen Clans, aufgetaucht vor wenigen Wochen im Netz. Vorausgegangen war eine Massenschlägerei, von der es im Internet auch ein Video gibt. Der arabisch geprägte Remo-Clan gegen Tschetschen. Auf offener Straße in Berlin-Neukölln, einem Revier, das eigentlich der arabischen Seite zugerechnet wird. Doch tschetschenische Gruppierungen versuchen anscheinend ein Stück vom kriminellen Kuchen, also Drogenhandel, Prostitution, Schutzgeld, abzubekommen, sagt das Bundeskriminalamt.
Ihr Einfluss hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Dieser Einfluss im kriminellen Milieu führt dazu, dass sich ihre Strukturen verfestigen und dass sie an Bedeutung gewinnen. Das lässt sich auch daran erkennen, dass diese Gruppierungen früher eher als Dienstleister für andere kriminelle Gruppen tätig waren, zwischenzeitlich aber selbst kriminelle Geschäftsfelder übernommen haben.
Der Friedensgipfel zeichnet auch das Bild einer Parallelgesellschaft. Der von den Streitparteien ausgewählte Vermittler hier links im Bild ist prominent, Mahmoud Manuel Char, Boxweltmeister. In seiner Freizeit geht er als Integrationsbotschafter an Schulen. Dass er als Friedensbotschafter auch zwischen mutmaßlichen Kriminellen vermittelt, die eben gerade nicht für Integration stehen und offenbar den Rechtsstaat ablehnen, ist für ihn kein Widerspruch.
Für mich geht es nicht dort im Prinzip um die Menschen, was sie sind oder was sie machen. Für mich ging es darum, wirklich um Frieden. Und für mich ging es da, größeren Schaden zu verhindern. Damit auch wir, man darf nicht vergessen, das schöne Deutschland würde dann in den Medien stehen und auch die oder unschuldige Menschen würde was passieren. Und das wollte ich verhindern und das haben wir auch geschafft. Also wir haben es wirklich geschafft, dass das Ruhe ist und das war das Ziel.
Bislang hält der Frieden, den der Boxweltmeister vermittelt hat. Doch Sicherheitsbehörden haben Zweifel, dass dieser Zustand von Dauer ist. So beobachtet der Verfassungsschutz Brandenburg die tschetschenische Szene mit ihren Besonderheiten seit Jahren.
Tschetschenen sind so gefährlich und schwer zu berechnen, weil sie geprägt sind durch eine 300-jährige Kriegssozialisation. Sie sind geprägt durch Kämpfe, durch Mord, durch Tod, durch Verfolgung. Und sie haben sich genauso entwickelt, indem sie sich durch Stärke, durch archaische Verhaltensweisen, durch Kämpfen und eben auch durch machtvolle Demonstrationen von Stärke Anerkennung verschaffen wollen. Das macht sie so besonders auch in Bezug auf andere Ethnien.
Ein Beispiel für die Besonderheit. Im brandenburgischen Rheinsberg gab es Ende Juli eine Massenschlägerei. Viele der Tschetschenen waren in kurzer Zeit extra angereist, auch aus anderen Bundesländern. Eine weitere Besonderheit, einige tschetschenische Kriminelle sind gleichzeitig Islamisten. Mit Kampferfahrung aus Tschetschenien und Syrien für den Islamischen Staat. Keine gute Ausgangslage also, auch nicht für die arabischen Clans in Berlin. Mit den Tschetschenen ist ihnen ein starker Gegner erwachsen. Das Bundeskriminalamt rechnet daher auch nicht damit, dass der Frieden ewig hält.
Gerade die Entwicklung in den vergangenen Monaten hat gezeigt, dass wir jederzeit mit derartigen Entwicklungen rechnen müssen, mit Gewalteskalationen. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Clanstrukturen in der Lage sind, in sehr kurzer Zeit große und schlagkräftige Gruppen zusammenzuziehen, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem europäischen Ausland.
Für zukünftige Konflikte ist theoretisch also eigentlich alles angerichtet. Doch für den Moment herrscht erst einmal
Frieden!
Nochmal zurück zur Politik und zum Dauerstreit um das Haushaltspaket der EU. Und weil man sich weiter streitet, heißt das auch, Die 750 Milliarden Euro Corona-Hilfen bleiben vorerst blockiert. Der Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner.
Polens Ministerpräsident Morawiecki und sein ungarischer Amtskollege Orbán haben sich heute gegenseitig bestärkt in ihrer Vetohaltung gegen das EU-Haushaltspaket und den damit verknüpften neuen Rechtsstaatsmechanismus. Er sieht vor, dass künftig bei Verstößen Gelder gekürzt werden können. In Budapest traten die beiden rechtsnationalen Regierungschefs vor die Presse. Sie verlangen, den Mechanismus vom Haushalt abzukoppeln und später zu verhandeln. Ihr Veto blockiert das 1,8 Billionen Euro starke Paket und damit auch dringend benötigte Corona-Hilfen. Die SPD-Abgeordnete Dagmar Ziegler ist neue Bundestagsvizepräsidentin. Die Brandenburger Politikerin erhielt bei der geheimen Wahl 536 von 657 Stimmen. Sie war nach dem Tod von Thomas Oppermann vom Fraktionsvorstand der SPD als dessen Nachfolgerin vorgeschlagen worden. Ziegler gehört dem Bundestag seit 2009 an. Die AfD-Fraktion scheiterte unterdessen erneut mit dem Versuch, einen Vizepräsidenten aus ihren Reihen wählen zu lassen. Der Teil-Lockdown drückt auf die Stimmung von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Laut der jüngsten Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung wachsen die Sorgen vor einem erneuten Einbruch der Wirtschaft und damit verbundenen Einkommensverlusten. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl.
Noch nie war das Konsumklima in der Vorweihnachtszeit so schlecht wie jetzt in der Pandemie. Nicht wenige Menschen haben ihre Arbeit verloren, viele haben Angst vor Jobverlust. Wegen der Schließungen und Beschränkungen haben sie auch weniger Einkommen zur Verfügung. Im Vorjahr lag der Wert der Einkommenserwartung für den Dezember noch bei 45,5. Jetzt liegt er bei nur noch 4,6. Er ist regelrecht kollabiert. Dies zeigt, wie sehr die Menschen Angst vor Ebbe im Geldbeutel haben. Auch beim Weihnachtsgeld. Knapp die Hälfte der Arbeitnehmer fürchtet hier, diesmal leer auszugehen. Kein Wunder, dass die Bereitschaft zum Kauf teurer Dinge wie Möbel oder Autos zurückgegangen ist.
In der Fußball-Europa League hat Hoffenheim vorzeitig die K.O.-Runde erreicht. Der Fußball-Bundesligist setzte sich mit 2:0 beim FC Slovan Liberec in Tschechien durch. Bayer Leverkusen gewann in einem Heimspiel gegen den israelischen Pokalsieger Hapoel Beersheba mit 4:1. Abschied von Fußballlegende Diego Maradona. Zehntausende haben dem argentinischen Weltmeister von 1986 die letzte Ehre erwiesen. Sein Sarg wurde dafür im Regierungspalast von Buenos Aires aufgebahrt. In Argentinien gilt eine dreitägige Staatstrauer. Maradona war gestern im Alter von 60 Jahren gestorben.
Auch wenn es immer heißt, in diesen Pandemiezeiten hätten viele das Landleben neu entdeckt, die Realität sieht vielerorts in Deutschland anders aus. Hier kämpfen Dörfer um ihre Existenz, weil Menschen wegziehen, Häuser leer stehen und verfallen und irgendwann vielleicht die Schule am Ort geschlossen wird. Im Tausendseelendorf Detmannsdorf, mittendrin in der mecklenburg-vorpommerschen Provinz, wollten sich die Menschen mit dem Niedergang nicht abfinden. Sie nahmen das Herz in die Hand und kümmerten sich kurzerhand selbst darum, dass ihr Ort weiterlebt, und zwar lebendiger denn je. David Pilgrim.
Dieses Gewusel von Kindern auf einem Schulhof würde es in Detmannsdorf-Kölzow eigentlich nicht geben. Denn die staatliche Schule ist 2003 geschlossen worden. Das wollte sich das Dorf aber nicht gefallen lassen.
Ein Dorf ohne Schule oder überhaupt ein größerer Wohnstandort ohne Schule ist immer auch ein Ausdruck dafür, dass es keine Perspektive gibt.
Also haben sie hier einen Verein gegründet, Kredite, Spenden, Fördermittel eingeworben und 2005 die evangelische Regionalschule eröffnet, gegen alle Widerstände.
Wir haben unsere eigenen Vorstellungen, wie sich unsere Dörfer oder unsere Kommunen entwickeln müssen. Und wir müssen da auch um Gehör kämpfen.
Inzwischen lernen hier 460 Kinder und sie haben eine neue Direktorin, die extra aus Hamburg nach Detmannsdorf gezogen ist.
Ich habe ja dann die Möglichkeit bekommen, hier Schulleitung zu werden, habe dann meine Verbeamtung auf Lebenszeit auch oder musste mich dann entlassen lassen quasi daraus und habe das auch nie bereut. Also das ist ganz toll, wie diese Schule jetzt so an Fahrt aufgenommen hat.
Die Schule gerät an ihre Kapazitätsgrenzen. Demnächst wird wieder angebaut. Direkt nebenan wird auch gebaut, und zwar eine neue Kita für 100 Kinder. Und wieder baut der ehrenamtliche Verein und nicht die Gemeinde.
Vor allem Schule und Kita, das sind, denke ich, die wesentlichen Dinge, die junge Familien brauchen, um sesshaft zu werden. Und da nimmt man lieber gerne einen weiteren Weg zur Arbeitsstätte in Kauf, als dass man die Kinder irgendwo losschickt. Und ich denke, das haben wir rechtzeitig erkannt.
Die Detmannsdorf-Kölzuer nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand und das mit Erfolg. Seit einigen Jahren wächst die Einwohnerzahl, Wohnraum ist knapp. Selbst die 4 Mehrfamilienhäuser aus DDR-Zeiten sind komplett vermietet. Einen weiteren Block mit 14 Wohnungen hat eine einheimische Familie gekauft und saniert ihn gerade. Auch sie haben schon jetzt fast alle Wohnungen vermietet und haben auch eine Erklärung dafür.
Ich glaube, ein Wort trifft es. Gemeinsam. Gemeinsam schaffen wir alles. Und das ist wirklich so, ich bin selbst auch außerhalb, bin auch noch zugezogen durch meine Ehefrau, aber was man hier erleben darf, wirklich in diesem Dorf, die gemeinsam irgendwas zu schaffen, ist total großartig. Ich glaube, ich könnte jetzt eine SMS schreiben oder eine WhatsApp schicken von wegen, und morgen stehen hier 5 Mann, würden helfen.
Und in Detmannsdorf finden sie auch unkonventionelle Lösungen. Das Dorf brauchte zum Beispiel eine neue Trauerhalle und die Kirchengemeinde finanzielle Hilfe bei der Sanierung des Gotteshauses. Die Lösung? Keine neue Trauerhalle, sondern Unterstützung für die Kirche. Im Gegenzug dürfen nun auch weltliche, also nichtkirchliche Bestattungen im Gotteshaus stattfinden.
Und das war einfach auch eine notwendige Angelegenheit, dass wir uns gegenseitig helfen hier. Für weltliche Beerdigung trennen wir eben halt den Altarraum ab. Und alles andere ergibt sich. Aber es hängt natürlich immer an Menschen, die miteinander können. Also das ist schon wichtig. Wenn jemand nicht so zugewandt wäre, dann hätten wir nicht so viel miteinander schaffen können.
Was die Detmannsdorfer unbedingt noch schaffen wollen, eine neue Turnhalle. Nicht nur für die fast 500 Schüler. Es gibt ja auch einen sehr aktiven Sportverein mit mehr als 330 Mitgliedern. Doch auch bei diesem Projekt spielen Kommunalaufsicht und Kreisverwaltung nicht mit.
Nee, die sagt, das ist unser Hobby, wenn wir hier Schule machen. Das ist eine rein private Angelegenheit. Damit hat die Öffentlichkeit nichts zu tun. Wir sind nicht nur der größte Arbeitgeber im Dorf mit unserer Schule und mit unserer Kita, sondern wir leisten was für Bildung.
Die Turnhalle wollen sie trotzdem bauen. Und wenn die Gemeinde das nicht soll, dann baut sie eben ein Verein.
So, und uns fehlt wie immer noch das Wetter. Carsten, da bist du. Los geht's.
Ja, das Wetter wird morgen nur wenige Änderungen im Vergleich zu heute aufweisen. Deshalb schauen wir uns mal ein aktuelles Webcam-Bild an von heute Abend, und zwar vom Bayerischen Alpenrand. Das ist der Blick vom Hohen Peißenberg. Dieser Berg ist etwas mehr als 1000 Meter hoch. Hier hinten sehen wir die Bayerischen Alpen. Weshalb ich dieses Bild herausgesucht habe, wir sehen hier schon wieder den Nebel, den es heute hier tagsüber nicht gab, wie er sich jetzt schon wieder Richtung Alpen ausbreitet. Und jetzt kommt ein Satellitenfoto dazu von heute Mittag vom Süden Deutschlands. Die Alpen gut zu sehen, dieser weiße Fleck, das ist die Zugspitze. Der Alpenrand war nebelfrei heute Mittag. Und dann sehen wir diesen kreisrunden, nebelfreien Fleck mitten in diesem Nebelmeer. Das ist die Stadt München. Anscheinend ist München dann doch warm genug, um diese dünne Hochnebelwolkendecke aufzulösen. Die Temperatur heute Mittag zum Beispiel im Stadtteil Neuhausen lag bei plus 5 Grad. Im äußersten Südwesten in Giesing gibt es auch eine Wetterstation. Dort war es deutlich kälter, noch plus 1 Grad. Und in diesem ganzen Nebelgrau lagen die Temperaturen mittags meistens noch bei Werten um 0 Grad. Ebersberg zum Beispiel hatte Frost mit minus 1 Grad. Und so ähnliche Geschichten könnte man auch in der kommenden Nacht und auch morgen tagsüber erzählen. Dazu gibt es hier im Norden dieses etwas dickere Wolkenband, aus dem es vor allem in der Nacht doch leicht herauströpfelt. Morgen Vormittag letzte Tropfen im Emsland. Ansonsten bleibt das Wetter trocken. Vormittags und tagsüber auch an der Ostsee etwas Sonnenschein. Und insgesamt lösen sich viele der Nebelfelder im Südwesten tagsüber zumindest stellenweise auf. Die Temperaturen nachts, zum einen haben wir Frost im Norden Richtung Schleswig-Holstein und Nordwestmecklenburg. Und wir haben Frost vor allem im Süden Deutschlands bei Aufklaren. In der Mitte bleibt es hingegen frostfrei. Tagsüber bei Sonnenschein im Südwesten bis zu 13 Grad. Am kältesten erneut unter diesen Hochnebelwolkenfeldern im Osten Bayerns 0 bis minus 2 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Samstag ändert sich praktisch so gut wie gar nichts. Am Sonntag weht der Wind immer kräftiger aus Osten, bringt in den Osten etwas Regen, aber insgesamt deutlich tiefere Temperaturen. Höchstwerte nur noch minus 1 bis plus 6 Grad.
Das Wetter mit Carsten Schwanke. Vielen Dank dafür. Und hier geht's jetzt weiter mit Satire. Bei Dieter Nuhr um 0.35 Uhr meldet sich heute Konstantin Schreiber mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann.